Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Ich hatte heute wieder die große Freude, mit meinem Kollegen Dominik Böcker zu sprechen. Und zwar hatten wir zu Gast Professor Dr. Hans Schäfers von der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und dort leitet er unter anderem das CC4E. Dominik, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, ist es jetzt CC4E oder CC4E? Konntest du dir merken, wofür es steht?
Ja, wie es ganz oft ist, ist es halt ein Mix aus beidem. Es ist halt das Competence Center für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Also richtig
gut.
Schöner denglischer Begriff.
Test bestanden.
Ne? Ich habe aufgepasst und es war wirklich super spannend, was Herr Schäfers da alles zum Thema Klimawandel, auch zur Klimastrategie 2040 zu erzählen hatte. Und er ist ja aus der Energie und aus dem Positiven gar nicht mehr rausgekommen.
Ja.
Also er brennt ja wirklich für das Thema.
Absolut. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt auch noch mal gelernt, dass Big Five nicht nur für Safari steht, sondern
genau, auch
für die Möglichkeit, wie wir unser ganzes Energiesystem tatsächlich klimaneutral gestalten könnten.
Und wie genau und was genau wir da machen können, das hört in unserer neuen Ausgabe. Viel Spaß beim Hören.
Viel Spaß. Lieber Herr Professor Schäfers, herzlich willkommen bei Über den Tellerrand. Bevor wir uns gleich über die Energiewende unterhalten, lassen Sie unsere Zuhörerinnen doch bitte als erstes einmal wissen, wer Sie sind und was es mit dem Kürzel CC4E, manche sagen auch CC4E,
ja,
auf sich hat.
Genau. Ja, danke überhaupt. Hallo, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit hier wahrnehmen kann und tatsächlich dann jetzt hier ein bisschen mit Ihnen plaudern darf. Das CC4E oder das CC4E ist das Kompetenzcenter für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Wir sind so ein bisschen in der Umfirmierung. Demnächst ist es tatsächlich auch berechtigterweise, hier ist ja jetzt so ein Denglisch, ne? CC, Kompetenzcenter, ist tatsächlich so Englisch und dann erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Das sind 4E.
Ja,
aber das ist halt Deutsch. Und dann sind wir so hin und her und über die Jahre sind wir deutlich gewachsen und es wird jetzt das Kompetenzcenter for Energy Transition, weil wir, und das leitet auch gut in den Sinn über, im Prinzip Forschungsprojekte machen rund um die Energiewende. Und wir decken dabei tatsächlich inzwischen mit einem relativ großen Team, wir sind alle zusammen etwas über 100 Leute an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, im Prinzip alle Bereiche der Energiewende mit irgendwelchen Projekten ab. Und ich selber darf dieses Kompetenzcenter leiten. Ich bin der Leiter des CC4E und selber Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz. So zwei Kernelemente auch der Energiewende. Dafür bin ich berufen worden. Und das mache ich auch. Also es ist nicht so, dass ich nur das CC4E leite. Ich bin auch in der Lehre unterwegs und betreue die Studierenden. Das ist so ungefähr 50-50 in meiner Aufgabenzuteilung. Aber im Kern eben tatsächlich, muss ich sagen, ist dann doch der etwas größere Schwerpunkt, diese Leitungsaufgabe, weil eben diese Gruppe so groß geworden ist und weil das so dynamisch ist, weil eben mit der Energiewende so viel passiert gerade, so viele Projekte irgendwie auch da sind, die Aufmerksamkeit brauchen und auch wir uns so dynamisch weiterentwickeln und die Gruppe einfach immer größer wird gerade.
Energiewende ist jetzt nicht nur das Thema heute, auch ein bisschen Stichwort. Hamburg, das hat man ja in den letzten Monaten verfolgen können, hat ja sehr, sehr ambitionierte Ziele, was die Klimaschutzstrategie angeht. Also wir haben ja hier in der Stadt gesagt, wir sind bis 2040 klimaneutral. Deutschland ist ja bis 2045, hat sich auf die Fahne geschrieben, klimaneutral zu werden. Also 5 Jahre früher wollen wir das hier schaffen. Ist das aus Ihrer Sicht als Experte und Leiter des Centers sinnvoll, das so zu machen, und ist es überhaupt realisierbar, dass wir 2040 schon klimaneutral sind?
Gute Frage. Und auch danke, dass Sie die Frage so schön zweigeteilt haben. tatsächlich ist es so, ich begleite ja auch die Freie und Hansestadt. Ich bin Mitglied des Klimabeirats, also eine Gruppe von Wissenschaftlern. Wie viele sind wir denn eigentlich? Ich glaube, so ungefähr ein Dutzend, die kritisch genau auf diesen Pfad guckt und die Stadt dabei begleitet, den Klimaplan, den es ja gibt für diese Zielerreichung Klimaneutralität, eben auch umzusetzen. Und ich fange mal an mit dem, ist das sinnvoll? Ja.
Gerne.
In dem Klimaentscheid jetzt sich zu entscheiden, das Ganze schneller machen zu wollen. ich fange mal ganz mit einer ganz hohen Flughöhe an. Tatsächlich ist es so, dass wir sehen, dass der Klimawandel sich beschleunigt und zwar unangenehm beschleunigt. Insofern kann man einfach schon mal festhalten, je schneller wir klimaneutral sind, desto besser. Und mit Blick auf die Weltlage, die weltpolitische Lage, wie wir sie gerade erleben, also diese Multikrisenlage, die jetzt ja nochmal auch gerade mit dem Irakkrieg sich bei der Versorgung mit fossilen Brennstoffen ja massiv verschärft hat, kann man sagen, es ist eben nicht nur vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Klimakrise, sondern tatsächlich auch vor dem Hintergrund einer gewissen Versorgungsresilienz sehr sinnvoll, möglichst früh irgendwie auszusteigen aus den fossilen Brennstoffen. Insofern ist das Beschleunigen sehr, sehr sinnvoll. Jetzt kann man das weiter runterbrechen und dann sich überlegen, ist das für Hamburg sinnvoll? Das ist auch gerade vor dem Hintergrund der Resilienz natürlich irgendwie für uns als große Stadt sinnvoll, sich dem zu widmen. Und es ist vor allen Dingen sinnvoll zu schauen, jetzt in der Frage, schaffen wir das bis 2040? Wo sind denn eigentlich die schwierigen Fälle, also wo sind die Hemmnisse? Mhm. Wenn wir beim alten Ziel geblieben wären, 2045, dann wäre im Moment die Gesamtsituation etwas entspannter. Da würden wir tatsächlich sagen, ja, 2045, gucken wir mal, würde schon was einfallen. Ja, aber mit dem Klimaentscheid ist es so, dass wir nochmal sehr kritisch auf diesen Plan gucken, wie kann denn Hamburg klimaneutral werden, nochmal ganz kritisch hinterfragt haben, sind diese Maßnahmen so in Ordnung? Schaffen wir das auch bis 2040? Mhm. Wo sind denn eigentlich Lücken? Wo wird schwierig? Worum müssen wir uns dann jetzt mit Nachdruck kümmern? Und da ist eine sehr, sehr dynamische Diskussion entstanden und man merkt, dass wir jetzt Dinge auftun und uns um Dinge kümmern, die auch unangenehm sind und die wir vielleicht, wenn wir am alten Klimaziel festgehalten hätten, na sagen wir mal, vielleicht noch einen Moment abgewartet hätten, ob wir das jetzt wirklich aufs Tableau bringen müssen oder nicht.
Also war diesen alten Klimaziele oder dieses neue Klimaziel 2040 auch so ein bisschen so, ja, Tritt in den Hintern, jetzt müssen wir auch wirklich loslegen.
Ein bisschen so könnte man das sagen, ja. Mhm. Und da haben wir ja ein paar andere Dinge irgendwie auch noch mit verbunden, muss man sagen. Also wir hatten diese unangenehme Situation, dass wir immer im Prinzip 2 bzw. 3 Jahre irgendwie im Nachgang erst die Daten haben, um zu schauen, wo sind wir denn eigentlich? Und ich sage dann an der Stelle immer gerne, kein Wirtschaftsunternehmen könnte so agieren. Und es wäre auch für uns völlig unvorstellbar, wenn wir in der Bundesrepublik Deutschland mit Finanzdaten agieren müssten, ja, von vor 3 Jahren. Da würden wir uns alle an den Kopf fassen und sagen, ja, wie wollen wir denn Bundeshaushalt machen, wenn wir nur wissen, wie war denn der Kassenstand vor 3 Jahren? Ja. Und so agieren wir aber bei den Klimazielen und bei den Klimamaßnahmen. Und das, auch das zu beschleunigen und mal zu wissen, irgendwie, was war denn nun wirklich letztes, und zwar jetzt zu wissen, was war denn wohl letztes Jahr? Vielleicht nicht mit der letzten Sicherheit, aber zumindest mal mit einer guten Abschätzung. Ja.
So, das zu verstehen, geht es nach oben wichtig. Mit dem CO2-Ausstoß oder sind wir tatsächlich auf dem guten Pfad, das zu reduzieren?
Ich will ja wissen, die Maßnahmen, die ich jetzt umgesetzt habe, haben die denn was gebracht? Und wenn ich immer erst 3 Jahre später sehe, ob die was gebracht haben, dann weiß ich ja immer noch nicht irgendwie, aber haben sie ja vielleicht irgendwie was letztes Jahr gebracht
Richtig.
Oder vorletztes Jahr? Ich fliege immer noch so ein bisschen.
Und warum ist das so? Weil dem Thema nicht genug Wichtigkeit zugeschrieben wird oder warum?
Ja, könnte man so sagen, weil wir uns eben nicht so ein stringentes Monitoring-System gebastelt haben wie bei Wirtschaftsdaten. Bei Wirtschaftsdaten haben wir das ja nicht nur irgendwie jahresscharf, wir haben das ja sogar quartalsscharf, wir haben das schon mit Ausblick aufs nächste Quartal. Wir machen ja Tendenzen, wie wird es denn wohl nächstes Quartal aussehen, ja, wie wird es am Ende des Jahres aussehen. Das machen wir alles nicht im Klimabereich. Und warum nicht? Weil das tatsächlich nicht notwendig war. Wir haben da etwas entspannter drauf geguckt. Und jetzt könnte man sagen, es wird aber langsam wird es eng. Ja, es wird wirklich eng. Also es wird vor dem Hintergrund eben, wie eben schon angedeutet, eben der Entwicklung im Klima auch eng. Da können wir uns das nicht mehr so leisten. So, und jetzt kommt noch die sehr, sehr interessante Frage, die wir auch heiß diskutieren in der Stadt. Kann man das überhaupt schaffen bis 2040?
Sinnvoll schon mal einen Haken dran.
Sinnvoll ist es sinnvoll, wir auf jeden Fall einen Haken dran machen tatsächlich. Also aus den verschiedenen Ebenen ist es sehr sinnvoll, sich damit so intensiv zu beschäftigen, dass man sagt, so ein neues Ziel ist 2040 und wir meinen das auch ernst. Also nicht mal, wir stellen das so in den Raum, sondern wir versuchen das jetzt ernsthaft zu erreichen. Und dann ist die Frage, kann man das schaffen? Und dann muss man sagen, ja, das kann man schaffen, aber nur, wenn man es eben wirklich auch ernsthaft verfolgt. So. Und dann muss man aber auch konstatieren, dass es jetzt nichts ist, was alleinig in der Macht der Freien und Hansestadt Hamburg liegt. Es gibt eine Reihe von Randbedingungen, da sind wir abhängig von größeren Entwicklungen, zum Beispiel eben Entwicklungen im Bund. Mhm. Und da kann man durchaus bei der gegenwärtigen politischen Entwicklung auch wieder ein Fragezeichen dran machen, irgendwie, ob das jetzt dann auf diese Zielerreichung 2040 einzahlt gerade oder nicht. Insofern gibt es jetzt vor allen Dingen eben bei der Analyse, schaffen wir das, diese Situation, dass wir gucken, okay, wo haben wir selber Lücken, wo wird es auch schwierig, das bis 2040 zu schaffen. Und da ist es natürlich notwendig, dass wir dann auch Maßnahmen entwickeln, die für Hamburg eben auch dann in irgendeiner Form die Zielerreichung wahrscheinlicher machen, mhm. die Probleme analysieren, wo es schwierig wird und dann möglichst Lösungen für erarbeiten. Und Hamburg ist ja auch ein Bundesland, auch mit dem Einfluss in der Bundespolitik entsprechend Druck entfalten über den Bundesrat und sagen, passt mal auf, wenn ihr so weitermacht, dann wird es generell schwierig mit Klimaneutralität und für uns als Hamburg mit 2040 schon mal allemal. Ja. Mhm. Das ist schon auch wichtig, irgendwie diese Optionen dann auszuloten und entsprechend eben da tätig zu werden. Und dann kann man das schaffen. Ob wir es wirklich schaffen, sehen wir dann. Ja. Mhm. Bin da, ich sag mal zwiegespalten. Ich sehe ein paar Dinge, die funktionieren wirklich gut. Und dann gibt es auch Dinge, wo ich sagen würde, oh, das macht mir jetzt auch Sorgen. Da glaube ich auch, irgendwie wird das sehr, sehr hart, dass wir das wirklich schaffen. Aber dann schaffen wir es vielleicht 42 oder 43.
Alles ist besser, wenn man schneller schafft.
Genau.
Und wir wissen es ja auch eh erst 3 Jahre später.
Und in der alten Welt wüssten wir dann ungefähr 2048, ob wir 45 jetzt klimaneutral geworden sind.
Ja, das ist natürlich
tatsächlich verrückt.
Das ist ja wirklich verrückt, absolut. Und aber ich finde es schön, jetzt auch noch mal zu sagen, ja, es ist sinnvoll, weil wir bekommen ja auch immer wieder, das ist so ein bisschen, wenn man sich darüber unterhält, das macht doch überhaupt keinen Unterschied, ob wir das in Hamburg jetzt 5 Jahre früher machen, global betrachtet, dies, das, ne? Und ich glaube, gut, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen der Tritt in den Hintern, jetzt mal wirklich ernsthaft loszulegen und sich auch noch mal genau die Themen anzuschauen, wo es einfach nicht gut läuft. Und es auch so ein bisschen als Innovationspush dann zu sehen und nicht immer nur als Verbot. Und jetzt dürfen alle kein Auto mehr fahren und so, ne?
Also so ist es, ja. Und es kommt auch zum Teil wirklich stärker darauf an, dass wir eben diese Lösungen entwickeln für diese Probleme, die wir jetzt noch sehen, die da sind, damit die dann auch etabliert werden können. Also nur eine Lösung zu haben, bedeutet ja noch nicht, dass ich sie ausgerollt habe, dass sie flächendeckend wirksam werden. Und was wir auch immer unterschätzen ist, wie wichtig gute Vorbilder sind. Also tatsächlich, wenn Hamburg es schafft, bis 2040 klimaneutral zu sein, ja, nur annähernd klimaneutral zu sein, sagen wir mal, wir haben tatsächlich vielleicht irgendwie eine 95% Zielerreichung. Mhm. Das wäre immerhin schon irgendwie so, dass ganz viele auf Hamburg gucken würden und sagen, guckt euch die Hamburger an, wie die das gemacht haben. Und das zieht mit. Das ist eben nicht nur so, dass man das für sich und alleine macht und dann sagen kann, ja, was hat das jetzt aufs Weltklima für eine Wirkung? Sondern es ist eben so, dass ja solche Dinge eben Wirkung entfalten über die Vorbildfunktion. Und da glaube ich schon, können wir deutlich mehr erreichen, als wir immer so meinen.
Kann man denn so 2, 3 Faktoren nennen, bei denen Sie sagen, das könnte da noch schwierig werden, da muss man nachrüsten, oder ist es schwierig zu benennen von jetzt, welche Punkte sozusagen?
Doch, das können wir aktuell relativ gut sehen, zumindest Stand heute können wir das relativ gut sehen. Man kann das eigentlich ganz gut abschichten. Also ich fange mal mit dem exogenen Faktoren, wie wir dann immer sagen, also mit dem, was von außen kommt, einmal an. Mhm. Wir sind abhängig eigentlich von der Entwicklung, vom Ausbau der erneuerbaren Energien, weil in der Hamburger Bilanz der Bundesdurchschnitt eingeht mit erneuerbaren Energien beim Strom. Mhm. Wenn wir da also zu langsam ausbauen, dann leidet Hamburg unter dem, dass es grundsätzlich in der Bundesrepublik zu langsam war. Gleichzeitig haben wir da aber auch was an eigenen Hebel. Ja, wir können viel schneller sein, zum Beispiel beim Ausbau von Photovoltaik auf Dächern in der Stadt. Da sind wir bundesweit mehr oder weniger Schlusslicht irgendwie. Also ich glaube, wir sind auf dem zweitletzten Platz. So, das könnte deutlich
schneller gehen. Ist ja jetzt auch eine Strategie für das Thema.
Genau,
ne?
Die Solarstrategie. Deswegen haben wir eine PV-Strategie. Und also da ist tatsächlich, da ist auch Einfluss, aber da hängen wir schon auch eben tatsächlich eben davon ab, was auch im Rest der Bundesrepublik passiert. Und dann gibt es die einzelnen Sektoren, die jetzt klimaneutral werden müssen. Und dann haben wir den Wärmesektor, und da ist Hamburg tatsächlich echt gut aufgestellt. Hamburg hat eine tolle kommunale Wärmeplanung gerade zusammengebracht, die ist jetzt gerade vorveröffentlicht worden. Jetzt muss die aber umgesetzt werden. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir sind dann allerdings jetzt in der Herausforderung, dass wir sehr schnell, so wie wir erneuerbare Energien quasi ausbauen, müssen wir auch sehr schnell eine neue Wärmeversorgung basierend vor allen Dingen auf Wärmepumpen ausbauen. Das Fernwärmesystem muss klimaneutral werden. Das ist schon eine echte Herausforderung. Da müssen wir deutlich schneller werden, als wir in der Vergangenheit waren. Aber das ist machbar. Das kann man sagen, irgendwie funktioniert vermutlich. Da bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Und dann haben wir die Industrie. Und die Industrie ist tatsächlich in Hamburg sogar vor dem Plan. Also das ist da ganz schön zu sehen. Das ist auch ganz interessant, weil auch gerade die Handelskammer immer mal wieder sagt, oh, 2040, das wird richtig, richtig schwierig. Wissen wir gar nicht irgendwie, wie das. Und dann brauchen wir aber, dann müssen wir die. Und wenn man genau guckt, ist es aber so, dass man sagen würde, für die Zwischenzielerreichung zum Beispiel 2030 ist die Industrie in Hamburg irgendwie, also der Sektor, wo es am besten läuft, wenn ich das mal einfach so irgendwie platt in den Raum stellen Schön. Darf. So. Mhm. Und dann kommt noch der Sektor Verkehr und da ist tatsächlich schwierig, muss man sagen. Also das ist so eine Situation, wo man merkt, da haben wir ein paar gute Ideen, aber da wird es wirklich richtig eng. Auch die Zielerreichung für 2030 ist da sehr unsicher, ob das dann auch klappt. Mhm. Und da müssen wir nachsteuern. Das ist dann so.
Es war ja meiner Wahrnehmung zumindest nach der größte Aufschrei in diesem ganzen Konstrukt war ja, dass dann gesagt wird, die Wirtschaft kommt gar nicht hinterher und dann so viele Arbeitsplätze gehen verloren dadurch. Aber wenn Sie jetzt gerade sagen, die Industrie ist sogar Vorplan, dann ist ja das sozusagen mit eingespeist in der ganzen Strategie.
Ja, die Industrie hat halt eine relativ gute Lobby und die macht sich bemerkbar. Ja, das ist tatsächlich, deswegen reden wir oft irgendwie und viel über die Industrie, aber jetzt muss man mal sagen, an der Stelle läuft es eigentlich ganz gut. So, die sind irgendwie, wie gesagt, ganz gut vorne dabei und für die Industrie, das hat die Handelskammer auch schön mal dargestellt und ausgerechnet, für die Industrie und eigentlich für uns als Gesellschaft, das kommt auch immer zu kurz, steckt schon tatsächlich auch eine große Chance jetzt in dieser Energiewende. Das ist eigentlich auch ein Riesenkonjunkturprogramm. So, wir investieren halt ganz viel in Infrastruktur, also ne, das ist im Prinzip bauen wir ja eine ganz neue Energieversorgung auf. Wir investieren in das Stromsystem, wir investieren in das Mobilitätssystem, wir investieren in klimaneutrale Produktionsprozesse und das sind zukunftsbasierte Investitionen, die nachher, also sind ja keine Verbrauchskosten, wir haben damit eine neue Infrastruktur aufgebaut und damit auch eine Wertschöpfung erzielt. So. Und diese Wertschöpfung, die hat natürlich eine konjunkturelle Auswirkung. So, wir sind eigentlich in so einem Wachstumspfad über die Energiewende, wenn wir das vernünftig spielen. Ich vergleiche das immer gern mit der Wiedervereinigung. Als wir die Infrastruktur in den neuen Bundesländern aufgebaut haben, in den 90er Jahren, da ist tatsächlich eine ähnliche Situation gewesen. Also mit Beginn der Wiedervereinigung hatten wir so ein Wirtschaftsentwicklungsplateau erreicht. Dann kam Wiedervereinigung. Wir haben die Investitionen in die Infrastruktur in den neuen Bundesländern ausgelöst und dann hat das Wirtschaftswachstum ausgelöst in ganz Deutschland. Mhm. Das ist eigentlich eine ähnliche Situation, in der wir jetzt gerade stehen. Wir spielen die Karte nicht offensiv genug. Wir sind ein bisschen zögerlich und das ist ein bisschen schade, weil man, wenn man das offensiver spielen würde, da einfach deutlich größere Nutzen rausziehen könnte. Und das gilt für das ganze System, also Deutschland. Es gilt aber auch insbesondere für Hamburg, weil Hamburg eben tatsächlich auch so eine Stadt ist, die so eine Schnittstellenfunktion einnimmt. Also wenn man zum Beispiel an Wasserstoff denkt, irgendwie, dann bauen wir jetzt, und da sind wir gut in Hamburg gerade, da bauen wir eine Infrastruktur auf, von der wir sehr wahrscheinlich zukünftig sehr gut zehren können. So, wir haben da eine Schlüsselfunktion.
Das haben wir ganz oft, dass die Hamburger einfach nicht über die Dinge sprechen, die sie tun.
Die
das
gut laufen,
ja.
Ne? Ja. Blendet das?
Alles gut.
Ja, Wasserstoff ist auch quasi das perfekte Stichwort für die nächste Frage. Sie sitzen mit dem CC4E, es ist ja auch der Energiecampus der Hochschule für angewandten Wissenschaften im Innovationspark Bergedorf. Und haben da diese ganzen verschiedenen Themen, die eben zur Energiewende dazugehören. Wärme haben Sie eben schon gesagt. Strom ist natürlich ganz wichtig. Sektorkopplung und aber auch Wasserstoff. Und Wasserstoff war ja eine ganze Zeit lang das absolute Boomthema. Champagner der Energiewende wurde hier und da der grüne Stoff genannt. Und das ist ja, die Begeisterung ist merklich abgeflaut. Man merkt das in den Zeitungsartikeln. Wir merken das als Wirtschaftsförderung an den vielen Projekten, die geplant waren, aber jetzt doch so nicht umgesetzt werden. Und dennoch, Hamburg baut den 100-Megawatt-Elektrolyseur und die Pipeline. Und ganz großartig, dass das doch hier jetzt so umgesetzt wird. Deshalb nochmal die Frage auch zu diesem Stoff, der ja auf der einen Seite als Gasersatz fungieren kann, auf der anderen Seite aber vielleicht auch ein Stück weit als Speicher für grüne Energie. Wie schätzen Sie die Bedeutung von Wasserstoff in der Energiewende ein? Wird es wirklich noch diesen wirklichen Markthochlauf geben, dass wir hier sagen, wir wollen ja führender Standort für Wasserstoffwirtschaft sein? Oder brauchen wir vielleicht doch nur noch grünen Strom?
Ja, gute Frage. Also Wasserstoff in der Energiewende ist unverzichtbar und zwar auf zwei Ebenen, komme ich gleich mal drauf. Deswegen ist der grüne Strom aber trotzdem der allererste Input. Aber der grüne Strom macht eigentlich auch die Bedeutung des Wasserstoffs erstmal aus. Und wir haben in Deutschland eine besondere Situation. Wir haben sowas wie einen wissenschaftlichen Konsens darüber, wie die Energiewende eigentlich funktionieren muss. Und den haben wir hart erarbeitet, tatsächlich so über so einen Zeitraum von 12 Jahren, würde ich sagen, 12, 13 Jahren. Irgendwie haben wir relativ intensiv überlegt, was muss eigentlich passieren, wie sollte das aussehen, dass Deutschland klimaneutral werden kann. In Summe sind da 5 sehr große Studien entstanden, die nennen wir in der Energieforschung auch gerne The Big Five. Also wie wenn man nach Afrika fährt da und die großen 5 Tiere auf einer Safari sieht. So, ne? So nennen wir die gerne. Und ganz deutsch, wie wir sind, haben wir auch noch eine Metastudie über diese 5 Studien gemacht. Also wir haben die alle nochmal nebeneinander gelegt und geguckt, okay, wo sind die denn jetzt ähnlich und wo sind die irgendwie anders. Und
die Schriftlage ist gut.
Ja, die Schriftlage ist super. Die ist tatsächlich irgendwie exzeptionell gut. Es gibt, glaube ich, ich persönlich kenne ich kein anderes Land, in dem die Schrift Lage so gut ist, irgendwie wie in Deutschland. Es gibt viele andere Länder haben auch Studien, wie sie denn klimaneutral werden können. Aber tatsächlich da so lange so detailliert dran rumgedacht, haben wahrscheinlich irgendwie nicht so viele. Also warum denn überhaupt? Was ist denn das Problem? Das Problem ist eigentlich eben die Situation, dass man Strom nicht speichern kann im Stromsystem. Und wenn wir jetzt Strom erzeugen mit Wind und Sonne, dann ist das toll, weil da kein CO2 entsteht. Aber dann ist das doof, weil das Wetter die Stromproduktion vorgibt. Ne? Also wenn die Sonne scheint, kriege ich halt Strom aus Photovoltaik. Wenn der Wind weht, kriege ich Strom aus Windkraftanlagen. Aber wenn der Wind nicht weht irgendwie und die Sonne nicht scheint und die scheint schon mal immer nachts, programmatisch nicht, ja, dann habe ich erstmal stromversorgungsmäßig ein Problem. Und die Frage war immer, wie kriegen wir denn ein System aufgebaut, das verlässlich mit diesen Fluktuationen umgehen kann? Und da war relativ schnell klar, das wird wohl nichts mit Batteriespeichern, weil tatsächlich diese Schwankungen zu groß sind. Wenn man die mit Batteriespeichern machen will, bräuchte man einfach viel zu viele Batteriespeicher. Also selbst vor dem Hintergrund, dass die jetzt ja gerade sehr billig geworden sind und dass wir auch davon reden, es gibt einen Batteriezunami, ganz viele Batterien sollen angeschlossen werden. Selbst wenn wir die alle anschließen würden, wäre das Problem nicht gelöst, dass wir eben vor allen Dingen so im frühen Winter und auch dann mit ausgehendem Winter programmatisch in den deutschen Standardwettersituationen so Phasen haben, die nennen wir die Dunkelflaute. Da kommen mal ein paar Tage am Stück, da ist es einfach dunkel im Winter. Mhm. Deswegen ist ja Winter auch bei uns auf der Nordhalbkugel und wenig Wind. So. Und dann reicht es einfach nicht. Und da brauchen wir, und das war immer so die Forschungsfrage, wir brauchen um und bei irgendwo, je nach Modell, zwischen 50 und 100 Terawattstunden Strom, die irgendwo herkommen müssen. Wir haben uns jetzt irgendwie in der Forschung eingependelt auf wahrscheinlich in der Richtung 50 Terawattstunden. Und 50 Terawattstunden mal so zum Vergleich, das ist ungefähr so ein Zehntel von dem, was Deutschland im Jahr an Strom verbraucht. Ja. Und wo kommt das jetzt her? Das war immer die Frage. Und da war eben klar, wie gesagt, Batteriespeicher, das ist wohl irgendwie nicht möglich. Was kann es denn dann sein? Und wenn man jetzt an so Länder denkt wie Norwegen, Österreich, die haben halt Berge und viel Wasser, und dann kann ich mir diese Energie in Pumpspeicherkraftwerken irgendwo in die Berge legen und dann mache ich die Schleuse auf, lasse das Wasser runterrauschen auf die Turbine, wenn ich den Strom brauche. Und wenn ich viel Überschussstrom habe von viel Wind und viel Sonne, pumpe ich das Wasser wieder hoch und dann ist alles gut. Wir haben zu wenig Berge in Deutschland. Wir haben genug Wasser, aber zu wenig Berge. Ja. Und dann war die Frage, wie machen wir das denn? Und da ist irgendwann die Idee entstanden, ich mache jetzt die kurze Version. Ja, wie gesagt, wir haben da lange dran geforscht. Dann machen wir mit dem Überschussstrom mit Hilfe von Elektrolyse Wasserstoff. Und diesen Wasserstoff speichern wir im deutschen Gassystem, weil in Deutschland die Gasspeicher, wir haben sehr viele Gasspeicher, weil wir so einen hohen Gasverbrauch haben, ja, fürs Heizen und auch für die betriebliche Wärme, also für die Produktionswärme, haben wir einen sehr hohen Erdgasverbrauch. Diese Erdgasspeicher sind nutzbar für Wasserstoff. Da ist genug Platz für 100 Terawattstunden Wasserstoff. Und wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann holen wir den Wasserstoff da raus und verbrennen ihn in einem Gaskraftwerk und machen dann den Strom, den wir brauchen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und Das ist, wie gesagt, ein langer Prozess gewesen. Dafür muss ich vielleicht nochmal kurz sagen, wie funktionieren eigentlich diese Studien? Das sind immer so Studien, die sind total technologieoffen. Ich sage das deswegen, weil ja gerne in der Politik gesagt wird, so, ah, wir müssen dann nochmal ganz technologieoffen rangehen an die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu einem guten Energiesystem? So. Diese Studien sind vollständig technologieoffen und das sind Studien, die eine wirtschaftliche Optimierung machen. Da kommen sehr große Teams von Forschern zusammen. Es sind also immer einige Dutzend Menschen, die zusammen forschen. Verschiedenste Fachrichtungen. Die bauen ein Modell vom Energiesystem Deutschland und dann geben sie dem Computer die Zielrichtung, mach mal dieses Energiesystem klimaneutral. Hier sind alle Technologien, die wir kennen, Das sind die Kosten von allen Technologien und das ist das, was wir erwarten an Kostenentwicklung über die nächsten Jahre zu all diesen Technologien. Jetzt bitte, lieber Optimierer, finde den kostengünstigsten Weg für uns als Gesellschaft um und dann kommt irgendein Zieljahr, klimaneutral zu sein. Ja? Und das haben alle diese fünf Gruppen gemacht und irgendwie diese Berichte, und das ist das Tolle, die kommen dann qualitativ alle zu der gleichen, zum gleichen Ergebnis. Nicht quantitativ. Ja? Die Randbedingungen dieser Modelle sind unterschiedlich, die Annahmen für Kostenentwicklung sind unterschiedlich und dann entstehen unterschiedliche Zahlengerüste. Aber die Frage, welche Technologien brauchen wir eigentlich, in welchem Teil des Energiesystems, also in welchem Sektor, und wie sieht dann am Ende das Energiesystem aus, wenn wir fertig sind? Das ist bei allen Studien gleich. Kommt immer das Gleiche raus. Qualitativ immer das Gleiche. Quantitativ ist es unterschiedlich. Und was wir dann schlecht gemacht haben, also ich sage jetzt wir, weil ich bin nun ja auch Energieforscher, was wir dann schlecht gemacht haben, ist, das vernünftig zu kommunizieren. Wir haben dann tatsächlich, ganz Forscher wie wir sind, sehr auf die Unterschiede der einzelnen Modelle geguckt und gesagt, ja, wie viel mehr Strom ist das denn? Und warum ist das hier so? Und warum? Statt einmal zu sagen, da ist überall das Gleiche bei rausgekommen. Das ist eigentlich mal jetzt mitteilungswürdig, ja, in die Gesellschaft. Guckt mal, ja, Heureka.
Wir sind uns einig.
Wir haben die Lösung gefunden.
Wir haben Konsens. Ja, wir haben viele Jahre rumgerechnet. Wir haben Konsens. Und das ist doof, ehrlich gesagt, dass wir das nicht gemacht haben. Das hat tatsächlich zu Situationen geführt, die eigentlich jetzt politisch nicht so schön sind, muss man sagen. Also wir müssen das jetzt erst mühsam herstellen, dieses Verständnis, dass wir diesen Konsens erreicht haben und dass jetzt ganz viele Fragen damit noch offen sind, wie wir es machen. Ja, wie wird das denn jetzt wirklich politisch umgesetzt? Aber nicht mehr die Frage, erstens, ob es überhaupt funktioniert und wie jetzt dieser Weg ist zu diesem für die Gesellschaft kostengünstigsten Pfad hin zur Klimaneutralität. Das ist eigentlich gelöst. Und da spielt eben jetzt, hatte ich ja eben gesagt, Wasserstoff die zentrale Rolle für die Frage, was machen wir, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Mhm. Und jetzt, weil Sie ja gefragt haben, wie ist das mit dem Wasserstoff und der Rolle. Da, als wir das rausgefunden hatten, da kam die Industrie und hat gesagt, wir hören, ihr redet ganz viele neue Studien über grünen Wasserstoff. Wasserstoff wäre für uns eigentlich auch gut. Damit würden wir als Industrie klimaneutral werden können. Wir brauchen in unserer Industrie sowieso schon ganz viel Wasserstoff. Mhm. Und den machen wir aber eigentlich aus Erdgas, aus Methan. Mhm. Dabei entsteht CO2. Man macht das mit Wasserdampf und dann geht der Sauerstoff vom Wasser, der geht an den Kohlenstoff vom Methan und dann entsteht halt CO2 und ich kriege Wasserstoff raus, den ich dann verwenden kann. Da könnte man grünen Wasserstoff verwenden. Und dann haben wir nachgeguckt, wie viel ist das denn? Und dann kommt aus den Studien raus, die Industrie braucht, um klimaneutral zu werden, ungefähr dreimal so viel Wasserstoff, wie wir für dieses Problem an der Stromlücke. Und jetzt haben wir nicht 100 Terawattstunden Wasserstoff, die wir quasi nur für das Stromproblem bräuchten, sondern 400 Terawattstunden. Manche Leute sagen auch 500. Wie gesagt, die Zahlen sind in den Studien unterschiedlich. Und dann haben wir kurz nochmal geguckt, könnten wir das für die Industrie denn auch mit dann Elektrolyse in Deutschland mit Windkraft und Solar machen? Und dann haben wir festgestellt, nee, das ist Quatsch. Ja, da müssen wir so viel Windkraftanlagen aufbauen. Und wir haben zwar viel Wind, aber eben auch unstetig und wir haben viel zu wenig Sonne. Und dann kam relativ schnell dabei raus, diesen Wasserstoff, den importieren wir. Weil der muss einfach auch Kosten haben, die in der Wirtschaft vertretbar sind. Das ist tatsächlich irgendwie nicht wirklich darstellbar. Aber das ist die Situation. Und jetzt sind wir in diesem Tal des Todes. Und Sie haben ja gesagt, da war doch so ein Hype und jetzt ist es irgendwie total verpufft. Ja, und das, nach so einer Innovation kommt oft so eine Ernüchterungsphase, wo man dann merkt irgendwie, ach ja, das ist jetzt im Labor, hat das gut funktioniert. In der Studie steht das toll drin, aber jetzt in der Realität plötzlich irgendwie ist, merkt man, das ist doch alles ganz schwierig. Und da sind wir. Wir sind gerade irgendwie in so einer Durchstrecke, in so einem Tal des Todes. Tatsächlich gilt das ganz generell für Innovationen. Das kann man immer wieder zeigen, dass solche Innovationen nach einem kleinen Hype in so ein Loch fallen. Und da müssen die mühsam wieder raus. Mhm. So. Und da stehen wir eigentlich gerade. Und da gibt es diverse Initiativen. Die Reallabore der Energiewende zum Beispiel, das ist so eine Förderinitiative. Mhm. Damit versuchen wir, das in Gang zu kriegen. Und der andere Punkt, und das ist dann eben auch ganz wichtig, sind solche Initiativen, wie Hamburg sie hat, machen. Infrastruktur aufbauen. Ja, und dann ist sie da und dann ist sie tatsächlich auch jetzt in einer Phase entstanden, wo man eigentlich denkt, so meine Güte, da würde ich jetzt auf gar keinen Fall investieren, da ist ja gar kein Business Case. Aber die Stadt investiert da in die Zukunft. So, gestern ist Tesa angeschlossen worden. Ja. Ja, das ist so ein Klassiker, irgendwie, wo man sagen würde, ja, das ist jetzt so ein Betrieb, bei dem kann man schon sagen, der wird nicht seinen kompletten Bedarf irgendwie decken können, einfach nur mit Strom. Das geht nicht. Mhm. So. Und dann haben wir in Hamburg jetzt die komfortable Situation, dass man so einem Unternehmen sagen kann, so, hier ist die Leitung, zukünftig wird da, mal gucken, wann der Elektrolyseur in Moorburg fertig ist, ja, kommt da Wasserstoff raus. Das ist eine Standortsicherung für dich aber. Du weißt ja, also Tesa kann jetzt sagen, jo, können wir einen Haken dran machen? Haben wir. Wenn wir das brauchen, irgendwie wird das da sein. Mhm. Und so, ja, so funktioniert dann eben auch Standortpolitik. Und das macht unsere Stadt gerade, muss man sagen, echt ganz großartig. Es gibt keine vergleichbare Situation, glaube ich, gerade in Deutschland, wo das mit so viel Konsequenz jetzt tatsächlich auch verfolgt wird und umgesetzt wird. Mhm. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt hier und Sie haben gar keine Frage gestellt. Ja, das ist gar nicht richtig für einen Podcast, aber das ist das Betriebsrisiko, wenn man einen Professor einlädt. Ja. Das ist jetzt sowas. Entschuldigung.
Alles mit eingeplant.
Ja, genauso ist es auch gedacht, dass Sie uns was erzählen, weil ich glaube, das ist so, also obwohl ich mich mit dem Thema ja intensiv beschäftige, aber sehr viele Aha-Momente, also gerade zum Beispiel in Bezug auf diese 12 Studien oder die 12 Jahre auf 5 Studien, Big 5, genau. Ich kann mir vorstellen, jedes Mal, wenn Sie vor den Nachrichten sitzen und wieder irgendein Politiker von Technologieoffenheit redet, das wird weil das ist wirklich dann ja auch wirklich sehr schade, so sagen. Ich weiß, wir hatten, als wir damals Georg Böttner, der damals bei der HALA war und das für das dortige Wasserstoffcluster zuständig war, der dann auch sehr unzufrieden war, wie das EU-seitig mit diesen Important Projects of Common European Interest, IPCEI, also dieses Förderschema, unter das jetzt auch der Elektrolyseur in Moorburg und unser Wasserstoffnetz quasi fallen, dass das ja doch auch ein extremer Hemmschuh war, bis das dann da tatsächlich zur Zufriedenheit aller erarbeitet worden war. Ne?
Das ist tatsächlich, da haben wir, kommt ja noch wir dazu. Wir haben das gut gemeint, alle zusammen, insbesondere in der EU. Und gut gemeint ist ja nicht immer gut gemacht. Ne? Also jetzt war der grundsätzliche Denkfehler dabei, dass eben so eine neue Technologie eben genau vor diesem Tal des Todes steht. Und man da vielleicht eher eine Brücke bauen muss, dass man das Tal überbrückt, ja, statt da voll reinzurauschen. Und die gute Intention war halt auf jeden Fall dafür Sorge zu tragen, dass eben der Wasserstoff, wenn er in dieser aufkeimenden Infrastruktur mit Elektrolyseuren gemacht wird, wirklich mit sauberem Strom gemacht wird, mit grünem Strom gemacht wird und auf gar keinen Fall mit grauem Strom, damit das irgendwie auch wirklich grüner Wasserstoff ist. Und da hätte man tatsächlich sich etwas zurücklehnen müssen und sagen müssen, so, wir müssen jetzt erstmal dafür Sorge tragen, dass diese Infrastruktur überhaupt aufgebaut wird, dass die Leute investieren, dass es sowohl eine produzierende Infrastruktur gibt, als auch einen Off-Taker-Markt, also wo dann der Wasserstoff auch irgendwie wirklich dann abgenommen werden kann. Und dann wissen wir, dass wir langsam Richtung grünen Strom aufwachsen werden. Und dann ist es auch tatsächlich unvermeidbar, dass dieser grüne Strom in die Elektrolyse geht, weil dann irgendwann die Batteriespeicher auch voll sind. Und wir wissen eigentlich, dass das selbst in Ländern mit hohem erneuerbaren Anteil, wie jetzt Deutschland, mit jetzt dann fast 60% Anteil erneuerbarer, noch nicht der Fall ist, sondern wir reden dann von einer Zeit irgendwie, die kommt in den 30er Jahren, aber jetzt eben noch nicht. Mm. Aber diese Bauprojekte brauchen einfach Zeit. Das ist nichts irgendwie, wo ich sage, oh ja, ich baue das und morgen ist das gebaut. Das ist genau. Tatsächlich, und da haben wir einen Fehler gemacht, den wir hoffentlich korrigiert bekommen. Ich hoffe doch, dass wir in der nächsten Renewable Energy Directive das wieder ein bisschen irgendwie eingefangen bekommen. Ja, aber das ist passiert. Kann man ja. jetzt dran machen. Mm. Ja, ist Vergangenheit. Mm. Kann man jetzt nur sehen, dass man es für die Zukunft wieder korrigiert.
Ja, und Zukunft ist auch ein sehr gutes Stichwort. Innovationspark Bergedorf, ich hatte es ja eben schon gesagt, da sitzen Sie ja mit dem Energiecampus der HAW und dem CC4E und sind auch eins der Ankerinstitute. Das heißt, die Themen, die Sie da jetzt wissenschaftlich begleiten, umsetzen, erforschen, sollen sich dann auch in den Innovationen der Unternehmen widerspiegeln, die in diesem Innovationspark dann hoffentlich demnächst ansässig sind. Mhm. Und da ist ein zweites quasi Ankerinstitut, beziehungsweise zum Thema erneuerbare Energien zählt ja auch noch das Fraunhofer IWIS. Ja. Die haben ja so einen Teststand für Windkraftanlagen. Aber es gibt eben auch ein Fraunhofer-Institut bzw. eine Fraunhofer-Einrichtung für additive Produktionstechnologien. Vielleicht auch allgemein bekannter unter 3D-Druck. Das hören die Kollegen nicht so gerne, aber wir wissen, ja, also ich glaube, additive Produktionstechnologien, also letztendlich eine neue Art der Produktion, also für die Industrie. Und jetzt ist die Frage, wie geht das zusammen? Sagen Sie, Mensch, toll, da haben wir jetzt hier die Chance, auch diese beiden Themen schön an einem Standort zusammenzubringen. Welche Chancen sehen Sie da für den Standort Hamburg?
Ja, das ist der Innovationspark ist wirklich eine tolle Sache, auch dass wir das thematisch in diese Widmung bringen konnten, erneuerbare Energien und grüne Produktion. Jetzt muss man erstmal sagen, irgendwie die Realität ist ja, es gibt ein Unternehmen vor Ort, das ist sozusagen das Bergedorfer, was denn, das Bergedorfer Ankerunternehmen, Körber.
Körber Technologies, ja, genau.
Und da ist es erstmal ganz entscheidend, glaube ich, auch, dass Körber selber gesagt hat, so, wir wollen hier in unserem neuen Standort irgendwie grüne Produktion. Körber selber denkt eben auch an Produktionsschienen für Maschinenbau, in eben Technologien, die gebraucht werden für die Energiewende. Und das ist einfach damit schon mal irgendwie wirklich ein unglaubliches Fundament. Und dann spielt an dem Standort eben so ein bisschen in die Karten, dass wir, so wie Sie es gerade gesagt haben, als Institute sozusagen auf der anderen Straßenseite schon sind. Es gibt da in Bergedorf den Energiecampus, und in der Bezirk das. Und da sind wir alle ansässig. Also wir sind alle Nachbarn. Und dann treffen wir uns natürlich gegenseitig. Wir laufen uns sowieso über den Weg und reden miteinander. Was macht ihr denn? Und was wollen wir denn mal zusammen machen? Und tatsächlich ist es so, dass das Fraunhofer IAPT, ja, schon 3D-Druck für Große, tatsächlich so ein paar sehr, sehr interessante Projekte untersucht, die für die Energiewende auch ganz entscheidend sind. Also ich pick mal drei raus. Und dann komme ich noch mal eben kurz zu der Frage, was für eine Chance steckt da jetzt hinter, weil wir da gerade, also der Kollege Kielbasser, der das IAPT leitet, und nicht zusammen irgendwie uns auch was irgendwie überlegt haben, was ausgeheckt haben. Also erstmal die drei Dinge. Erstens, die können Formen herstellen, Bauteile herstellen, die in traditionellen Verfahren schwer herzustellen sind. Also sehr komplexe Strukturen. Sehr komplexe Strukturen können sehr hilfreich sein, weil dann Effizienzen sich steigern lassen, die in, sagen wir mal, den Strukturen, die wir bis jetzt haben, irgendwie nicht so da sind und dann tatsächlich größere Verluste bei Maschinen zum Beispiel hervorrufen. Eine ganz interessante Sache sind da Wärmetauscher zum Beispiel. Die können Wärmetauscher bauen, bei denen die Wärme viel besser übergeben wird zwischen zum Beispiel zwei Fluiden, weil die organische Strukturen nachbilden und in diesen organischen Strukturen die Oberflächen optimiert sind. Das ist einfach, die Wärmeübergabe besser stattfinden kann. Eine andere Sache ist, die können Materialien herstellen, besondere Anforderungen haben über eben diese neuen Produktionstechniken. Und da reden wir zum Beispiel, wir hatten ja eben Wasserstoff. Bei der Frage der Rückverstromung ist es so, dass wenn man Wasserstoff verbrennt, sind die Verbrennungstemperaturen sehr viel höher als bei Erdgas. Und wir suchen noch tatsächlich nach guten Materialien, die das dauerhaft auch aushalten. Also zum Beispiel Turbinen in Gaskraftwerken, Gasturbinen mit einer Standardbauweise, die würden auf Dauer kaputt gehen bei einem Wasserstoffeinsatz. Und die Kollegen können aber andere Materialien herstellen und sind da zum Beispiel auch auf der Ebene wasserstofffähige Gasturbinen mit hier in Hamburg ansässigen Unternehmen unterwegs, die vielleicht auch dahin kämen in den Innovationspark, um dann diese Technik auch auszuprobieren. Also wo wir wirklich mit dem, was wir da im Innovationspark tun, Innovationen voranbringen und auch wieder den Standort voranbringen. Das waren zwei, ne? Ich hatte gesagt drei. Ach so, ja, genau. Die Kollegen machen, die haben eine schöne Technologie entwickelt, um Bohrungen, tiefen geothermische Bohrungen zu machen mit einem neuen Verfahren, das IAPT, bevor es das Institut für additive Produktionstechnik wurde, war das alte Laserzentrum. Die haben da noch ein Laser stehen mit.
Laserzentrum Nord, wird heute immer noch gern gesagt.
Genau, Laserzentrum Nord. Diese neue Technik fürs Bohren schmilzt Gestein auf, statt das Gestein also quasi wegzuhobeln beim Tiefenbohren, was das Standardbohrverfahren ist, was aber eben deswegen schwierig ist, weil das abgeholte Material muss ja irgendwie rausgebracht werden. Die schmelzen es auf und können dann sehr viel leichter den Bohrvortrieb voranbringen. So. Und das ist deswegen wichtig, weil tiefe Geothermie unter Umständen noch die eine Technologie ist, die nochmal eine zusätzlich sehr viel größere Rolle in der Energiewende spielen könnte, nämlich bei der Wärmeversorgung. Tiefe Geothermie hat bis jetzt immer die Schwierigkeit, dass wir, wenn wir tief bohren, darauf hoffen, dass wir unten Wasser finden. Also im Prinzip unter der Grundwasserschicht ein Wasserreservoir, das ausreichend warm ist, um damit dann eine Wärmeversorgung zu machen. Wenn es ganz warm ist, dann auch noch Strom damit zu machen, weil wir über 100 Grad Zinn und Dampf machen können und das auf eine Dampfturbine geben und dann Strom machen können. Aber Wärmeversorgung wäre auch schon mal toll. Und dieses Fündigkeitsrisiko, das ist ein Riesenthema. Deswegen sind neue Bohrverfahren, die erstens billiger sind, damit diese Kosten nicht so hoch sind, wenn man mal dann losgeht und bohrt, total wichtig. Zweitens, Bohrverfahren, bei denen man vom Start weg ein geschlossenes System anlegen kann. Und dieses Verfahren ist so eins. Ich gehe also runter und muss da unten gar nicht mehr zwangsweise Wasser finden, was warm genug ist, sondern ich mache einfach ein Loch und bohre ein Rohr. Und dieses nutze ich dann, um Wasser von oben runterzubringen. Ja, die können in der Tiefe dann jetzt abbiegen. Das ist so eine Bohrtechnik, die ist beim Ölbohren und Gasbohren ist die schon etabliert. Daher kommt das eigentlich. Die bohren dann irgendwann tief und dann gehen sie in die Waagerechte. Und dann kann man in der Waagerechten einen Fächer aufbohren und den als Wärmetauscher verwenden. Und wenn man jetzt Wasser von oben mitnimmt, dann hat man einfach nur die Wärmenutzung im Boden. Und wenn man dieses Verfahren sicher beherrscht, das muss billig sein und ich habe kein Fündigkeitsrisiko mehr für warmes Wasser, dann ist tiefe Geothermie unschlagbar günstig und überall einsetzbar. Und das könnte tatsächlich die Wärmewende nochmal massiv beeinflussen. Dafür müssten wir aber tatsächlich erstens zügig sein in der Entwicklung und dann auch schnell skalieren können. Und da sind die Kollegen gerade ganz gut dabei. Und das Tolle ist, das passiert jetzt eben am Standort Bergedorf, alles so zusammen. Ja? Mhm. Jetzt kommt das mit dem Kuh. Weil das alles so zusammen passiert, ich könnte jetzt noch über einen großen Batteriespeicher reden, den wir da gerade aufbauen wollen und die Frage, wie versorgen wir jetzt dieses Areal da im Innovationscampus, so wie machen wir das da eigentlich im Innovationspark. Wir sind drauf gekommen, der Kollege Kielbasser und ich, dass man jetzt mal einen Testballon machen könnte für Klimaneutralität. Man könnte jetzt noch mal deutlich schneller sein als 2040 Hamburg. Ja, wir könnten sagen, also dieses Gebiet da in Bergedorf, was auch immer wir noch mit dazu nehmen, da sind wir vielleicht schon mindestens mal 2035 klimaneutral. So.
Wow, okay. Es reicht also nicht.
Genau, man kann da noch schneller sein, können wir zeigen. Und dann können wir zeigen, was haben wir denn davon, wenn wir das sind. Und das Schicke ist, ich habe ja eben über Vorbildfunktionen, ne? Man könnte sagen, okay, wenn wir das machen, dann haben wir schon mal lauter Probleme angesprochen, von denen wir wissen, die haben wir in Hamburg auch, die haben wir auch in Bergedorf nochmal. Ja, die sind wir schon mal angegangen, da haben wir schon mal über Lösungen nachgedacht und gucken mal, wo kann man diese Lösungen denn noch anwenden in der Stadt. So, also wieder so ein bisschen ein kleines Vorbild. Davon brauchen wir, glaube ich, viele. Also nicht nur dieses eine da am Innovationspark, aber das könnte eben auch das ein wichtiges sein. Ja, weil man dann sagen kann, naja, das war jetzt irgendwie tatsächlich, da ist alles drin, da ist Verkehr drin, da ist Wohnen drin, da ist Industrie drin. Ja, und das haben wir alle schon mal klimaneutral gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wo in Hamburg lassen sich denn diese Ansätze dann noch anwenden. Und das hoffen wir irgendwie, können wir da realisieren. Da bin ich mal ganz gespannt. Und dann, glaube ich, entwickelt das auch ein bisschen eben tatsächlich, ja, so eine kleine Sogwirkung, hoffe ich. Irgendwie. Mhm.
Wäre das auch etwas, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was Sie sich wünschen würden? Oder mal ganz unabhängig davon, wenn Sie tatsächlich unsere Abschlussfragen einen Wunsch frei hätten, welcher wäre denn das?
Ja, vor dem Hintergrund der Weltsituation wäre das jetzt erstmal Weltfrieden. Ne? Das, glaube ich, irgendwie ist, kann man sich gar nichts anderes wünschen irgendwie. Aber mit mal Bezug zu unserem Thema. Ich glaube, da würde ich mir wünschen, irgendwie, dass wir alle wüssten, dass, dass wir alle wüssten, irgendwie, dass es erstens möglich ist, Klimaneutralität zu erreichen, dass wir wissen, wie das geht und dass wir alle mit mehr Zuversicht tatsächlich in diese Zukunft blicken und mit mehr Stringenz auch diesen Lösungspfad verfolgen und da nicht so uns selbst auf dem Weg und auf den Füßen stehen. So, das wäre irgendwie so mein Wunsch dafür.
Mhm. Kommen wir schon zur letzten Frage. Ich habe ja versprochen, ungefähr eine halbe Stunde. Sind wir ein bisschen drüber, dreiviertel Stunde haben wir schon.
Ja,
aber ich würde, lieber Herr Professor, gerne noch viel, viel länger sprechen. Aber jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar die Frage, die wir natürlich all unseren GesprächspartnerInnen stellen. Was bedeutet für Sie persönlich der Blick über den Tellerrand?
Ah, oh, das ist eine schöne Frage. Als jemand, der die Energiewende in Summe in den Blick nimmt, ist für mich eigentlich der Blick über den Tellerrand, naja, was sehe ich denn, wenn ich über den Tellerrand gucke? Dann sehe ich, was ist denn noch auf dem Tisch? Ja, welche anderen Teller sind da? Wie sieht eigentlich der Tisch aus? Was steht denn hier neben dem Teller? Wie sieht das Besteck aus? Wie ist der Tisch schön gedeckt? Gefällt mir das so? Möchte ich das irgendwie eigentlich anders haben? Also für mich bedeutet über den Tellerrand rausschauen, eben nicht in der Einzellösung zu verharren, sondern zu gucken, wie ist der systemische Beitrag dieser Einzellösung für das Gesamtsystem? Wie muss das eigentlich alles zusammen funktionieren, damit es auch funktioniert? Wo funktioniert es nicht? Welche Lösung brauche ich dann damit? Auch wenn ich weiß, dass mein Teller, also meine Einzellösung vielleicht schon prima funktioniert, ja, damit aber das im Gesamtkontext dann überhaupt funktionieren kann. Und gerade bei der Energiewende, finde ich, ist das super interessant, weil dann aus allen möglichen Richtungen eben Fragestellungen plötzlich kommen, an die man vorher vielleicht nicht gedacht hat. Also auch eine Frage zum Beispiel ist, wenn wir das jetzt alles machen mit dem Systemumbau, wie kriegen wir das eigentlich sozialverträglich hin? Das sind ja ganz viele, wenn ich gerade gesagt habe, ja, wir müssen ganz viel investieren in die Infrastruktur, dies, das und das, ist ja toll. Ja, aber was ist mit den Leuten, die nicht so viel Geld haben, diese Investitionen gar nicht leisten können? So, wie nehmen wir die denn mit? Haben wir da eine Lösung? Wir können die ja nicht einfach abkoppeln vom Erdgassystem zum Beispiel und sagen, ja, dann gibt es jetzt halt kein Gas mehr, ist fossil. Ne? Kauf dir mal eine Wärmepumpe.
Ja.
Kauf dir mal eine Wärmepumpe, ist ja vielleicht gar nicht für alle möglich. So, und also das ist für mich der Blick über den Tellerrand, zu sagen, okay, wenn wir da hinkommen wollen, wie muss jetzt der gut gedeckte Tisch aussehen, sodass man dann Lust hat, sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, oh, das ist toll, das ist irgendwie nett, hier sitze ich gerne an dem Tisch, irgendwie hier will ich sein.
Ist auch wieder ein ganz tolles Bild. Es ist, wir sagen es jedes Mal, wir freuen uns immer schon selber sehr auf diese Abschlussfrage, weil es gab noch nie dieselbe Antwort. Ach, oder eine ähnliche Antwort. Und es ist, ja, das macht uns immer ganz viel Spaß, das zu hören, dass dieser Blick über den Tellerrand für alle wichtig ist und für jeden dann doch anders aussieht. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für diese Einblicke. Und man merkt, dass Sie mit sehr viel Leidenschaft dieses Thema verfolgen. Und ja, wir freuen uns auf alles, was da kommt. Wir sehen es ganz positiv
Absolut.
Die Energiewende Zukunft.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir sind klimapositiv.
Ja, darauf kommt es an. Darauf kommt es wirklich an.
Danke sehr.